Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche.
Jetzt sind wir unterwegs an einem ganz besonderen Ort. Jetzt sind wir im Tirolerischen. Der Matthias hat mich wieder begleitet. Servus, Matthias.
Hallo, Herbert. Jetzt sind wir in Brixen im Tale.
Ja, Matthias, und da haben wir uns schon lange überlegt, wo wir da hinfahren oder dass wir da eine spannende Adresse haben, gell?
Naja, wir haben da mal was gehört. Da gibt es ein junges, dynamisches Team, die was immer mehr für Aufsehen erregen. Man liest sie zwar nicht in der Zeitung, aber viele reden darüber.
Dann kommen wir gleich auf den Punkt. Danke, dass wir kommen haben dürfen. Ich sage auch so, das was das M&M bei den Süßigkeiten ist, ist das F&F, Florian und Florian. Gell? Wir sind da bei der Firma Landa. Grüß Eng.
Grüß dich.
Servus. Der Matthias hat mir schon oft erzählt, er kommt da schon lange zu Ihnen her. Ihr seid ein sehr junges Unternehmen, eigentlich unglaublich. Und Wärmepumpe ist ja momentan in aller Munde. Und aus dem Ganzen, was draußen so passiert, es gibt ja großartige Hersteller, gerade in Deutschland, Österreich, habt ihr als kleines Unternehmen da im Tirol eine ganz besondere Wärmepumpe entwickelt. Vielleicht zum einen ist der Florian Entleitner und zum anderen der Florian Fuchs. Mag einer schon einmal anfangen, erzählen, wer seid ihr genau und wie ist eigentlich eine Firma entstanden?
Ja, wir sind beide eigentlich junge Techniker, was beide Umweltverfahrenstechnik studiert haben, in Innsbruck bei der Fachhochschule. Und da haben wir schon ziemlich einen genauen, detaillierten Einblick in die Thermodynamik gehabt, haben dann auch Praxiserfahrung gekriegt bezüglich Wärmepumpen und haben dann 2019 Lambda Wärmepumpen gegründet. Der Gründungsgrund war eigentlich ein Forschungsprojekt, wo der Kollege Entleitner entdeckt hat, bezüglich dem 3K-Prozess, wie man eigentlich den Wärmetransport von der Luft in den Kältekreis, sprich im Verdampfungsprozess, deutlich verbessern kann. Und da durch Entleitner seine Masterarbeit haben wir auch Recherchen gemacht, Patentrecherchen, und da sind wir auf ein Kältekonzept gestoßen in den 90er Jahren, das wir mit moderner Regelung ausgegraben haben und da auch ein diesbezüglicher Patent gemacht haben, dass wir den Kälteprozess so da regeln.
Also man kann eigentlich sagen, ihr habt aus der ganzen Idee ein Patent entwickelt, ist das richtig?
Genau, wir haben Österreich- und Europa-Patent, ja.
Jetzt nur, dass Sie die Zuhörer, weil Sie haben eigentlich auch nicht im Bild unterscheiden können, wenn ich Florian sage, ich weiß nicht, hat irgendwer einen Spitznamen für euch zwar, heißt einer Flo oder beide Florian?
Beide Flo.
Beide Flo. Dann würde ich einfach
der große
sagen,
und der kleine Florian.
Dann würde ich einfach sagen, beim Jüngeren, beim Florian Entleitner, der zu dir Flo sagt, ja, Flo, bist du ja gerade angesprochen worden von Florian. Wie bist du zu dieser Idee gekommen? Ja, hast du vorher schon Erfahrungen gehabt in einer anderen Firma oder wie bist du da drauf gekommen?
Ja, also ich habe auch berufsbegleitend Umweltverfahrens- und Energietechnik studiert, bin davor schon in der Branche auch gewesen und habe eigentlich dann diese Masterarbeit gestartet, da habe ich dann mittlerweile dann schon Vollzeit studiert und eigentlich über Recherchen zu der Masterarbeit sind wir dann eben auf dieses Kältekonzept gestoßen oder diesen Kälteprozess gestoßen, wo es eben, wie der Florian schon gesagt hat, eben in den 90er Jahren eigentlich schon probiert worden ist. Und da haben wir geschaut, okay, warum hat sich das nicht durchgesetzt und haben das dann aufgegriffen und haben dann eben eine spezielle Regelung dafür entwickelt, eine Regelstrategie. Wir haben die ganzen Komponenten genau auf das abgestimmt und einige andere Sachen gemacht, damit das funktioniert und haben dann eben circa 1,5 Jahre Entwicklung in das Ganze gesteckt, sind aber auch, Gott sei Dank, sehr gut gefördert worden. Weil das muss man auch sagen, also ohne die österreichischen Förderstellen, also Forschungsförderstellen, war es ein bisschen schwieriger geworden, aber so haben wir wirklich zumindest einen guten Teil von den Forschungskosten irgendwo gefördert gekriegt und haben das dann umsetzen können.
Florian, was heißt das eigentlich im Betrieb für einen Endkunden, wenn er jetzt NKTNA ist, also die Monoblock-Luftwärmepumpe, was heißt das für den Endkunden, wo unterscheidet sie euch von der Leistung jetzt?
Beim Stromverbrauch, bei der Effizienz, bei Luftwärmepumpen sind wir Rekordhalter, mit Abstand aber. Und bei der Schallemission sind wir auch die leisesten. Einer für die leisesten, bei den Luftkompaktwärmepumpen die leisesten am Markt, nach der EN12-102-Normmessung. Und auch zur Luftsplit, mit Luftsplit vergleichbar mit den leisesten.
Können wir darauf eingehen, was heißt, ihr seid die Rekordhalter? Hat das irgendwer festgestellt oder woher wisst ihr, dass ihr Rekordhalter seid?
Ja, das ist ein Prozedere, was eigentlich jeder Wärmepumpenhersteller durchläuft. Da gibt es eine Normmessung, die ist mittlerweile nach der EN 14825. Da geht man genau in der Klimakammer die Messpunkte durch, bei minus 10 Grad, bei minus 7 Grad, bei plus 2 Grad, alle wichtigen Messpunkte durch und bei unterschiedlichen Vorlauftemperaturen. Und aus den Messungen wird dann ein SCOB ermittelt, die genormte Jahresleistungszahl, Seasonal Coefficients of Performance. Und dieses macht eigentlich alle Hersteller müssen das Prozedere durchlaufen. Das dauert dann 2 Monate, die Prüfung. Und danach bekommt man eigentlich die Bescheinigung und das ERPA-Gütesiegel, dass man die Effizienz nachweisen kann.
Du hast mir ja, wie wir uns kennengelernt haben, erzählt, dass am Anfang diese Werte gar nicht klar haben können, was da festgestellt haben. Sie haben mir irgendwo gesucht, ob es nicht wo ein E-Patron oder irgendwas eingebaut habt, oder? Wie war das?
Nein, den Prüfstand haben sie noch mal genau checken müssen. Den Prüfstand haben sie, glaube ich, noch mal zusammen zerlegen müssen. Ob da irgendwo ein Durchfluss oder was, das, da waren sie relativ skeptisch. Ja. Das hat dann nur ein paar Wochen gedauert.
Aber das ist ja fast unglaublich, Flo. Du bist ja so dieser Regelaffine, was ich gehört habe, liegt da auch sehr viel in der Regelungstechnik, was auch wichtig ist in das ganze Konzept. Ja. Was kann man sich konkret jetzt vorstellen? Du hast mir vorher, wir haben geredet über COP, SCOP. Erklärst du einmal kurz, in der Branche wird man darüber Bescheid wissen, aber dass man einmal weiß, wo liegen da die Unterschiede? Es wird ja immer COP angeben, wo liegt es ja da? Wie schaut dann so ein SCOP aus? Sag einmal.
Ja, also es gibt eben den COP, das ist eben der Coefficient of Performance und das ist eigentlich eine Momentaufnahme. Also man sagt, bei A2, also Außenluft 2 Grad und 35 Grad Vorlauftemperatur, also A2 W35, gibt es einen bestimmten, also bekommt man eben einen bestimmten Wirkungsgrad oder einen COP raus, also so und so viel Wärme in Bezug auf eine gewisse Strommenge. Da sind wir jetzt zum Beispiel bei A2 W35, laut Messung eben bei knapp über 5, also 5,2, 5,1 glaube ich. Und dann gibt es eben diesen SCOP, was eben der Florian davor schon ein bisschen angedeutet hat. Das ist jetzt die neueste Norm-Messung, wie man das macht. Und da werden wirklich einzelne COPs gemessen, also von minus 10 Grad bis plus 12 Grad für verschiedene
Klimaregionen. Also der saisonelle Wert quasi.
Genau.
SCOP, die Praxis.
Saisonal, genau. Und das wird dann sozusagen über ein Jahr gemittelter Wert ist das dann. Und aus dem kommt dann auch, was man oft einmal sieht, bei den Kühlschränken zum Beispiel A++++. Das ist im Prinzip die gleiche Norm-Messung jetzt noch für die Wärmepumpen. Und wir sind jetzt da zum Beispiel bei der Messung 26% weniger Stromverbrauch wie das A++++ Energy Label, also das höchste, was eigentlich ausgewiesen wird.
Matthias, was sagst du dazu, zu dem Thema, wo wir uns da jetzt momentan befinden? Du siehst ja auch sehr viel draußen. Das ist ja eigentlich schon genial, oder?
Das ist schon genial. Und ich glaube, wie der Florian schon gesagt hat, rekordverdächtig. Also ihr seid Rekordhalter in dem Bereich. Man sieht es auch bei den Messungen, was man bei auf der Homepage gegenübergestellt mit Mitbewerbern sieht, sind engere Punkte relativ weit abgeschlagen oben. Und das spricht sicher auch für den Erfolg, dass ihr auch keine Werbung machen müsst draußen, sondern dass sie das halt herumspricht.
Aber eine Frage würde mich interessieren, und zwar, wie geht es ja generell damit um? Jetzt seid ihr relativ jung und habt ein Wachstum, soweit ich es mitkriege, was, ich glaube, man kann es sagen, momentan überall da ist, aber wirklich extrem. Wo man bei euch durchgeht, hat man das Gefühl, man ist noch mehr in einem kleinen Familienbetrieb. Und ist das nicht auch eine Gefahr, wo man sich Gedanken macht, dass man schaut, dass man nicht zu schnell wächst mit so einer Idee? Was geht da in einem vor, wo man weiß, man hat da was auf den Markt gebracht, was momentan aufgrund der Situation sowieso ein Hype ist und man hat da, ich sage so ein bisschen, das Ei des Kolumbus erfunden?
Es ist natürlich schon eine interessante Aufgabe, sage ich jetzt einmal, dass man wirklich das Wachstum da mitmacht, sage ich jetzt einmal, von der kleinen Werkstatt oder wo man noch Prototypen gebaut hat, dass man dann erst die Mitarbeiter eingestellt hat und jetzt wirklich, dass eigentlich, ja, man kann schon fast sagen, wöchentlich ein neuer kommt.
Wie viel habt ihr jetzt? 18?
Wir sind jetzt in 18 Leute, ja. Eben vom Anfang des Jahres, da waren wir bei, ich glaube, 10, oder? Wie viel waren wir?
10, 11.
10, ja, super. Und eben, so kommen halt so alt 2 Wochen bis 4 Wochen kommen halt dann wieder einer dazu. Ist schon eine interessante Aufgabe, aber es macht uns extrem viel Spaß, muss ich sagen.
Und wie ist das, wenn man wächst? Welcher Vision ist das? Irgendwo, ich sage, ein schnelles Wachstum ist ja auch Gefahr, ist ja nicht nur schön, sondern man muss in eine Vorleistung gehen, man braucht Banken und. Macht eigentlich das oft auch Sorgen? Oder wie geht sie mit der Situation um? Oder sagt sie, wir wollen eigentlich gar nicht so riesig werden, wir streben eher Kooperationen an. Wie ist eigentlich ein Weg momentan? Oder macht sie eigentlich da momentan gar nicht Gedanken drüber?
Na, größer müssen wir so oder so werden wie jetzt. Also das geben die Marktgegebenheiten so vor. Aber wir machen, also es sind auch mehrere Kooperationen schon in Ausblick. Wir haben jetzt viel Kontakt in die Industrie. Da melden sich schon auch große Firmen und da müssen wir schauen, wie sich das alles vertragrechtlich alles gestaltet.
Ihr habt ja ein Patent auf das Verfahren, wie wir schon gesagt haben. Da sind sicher schon große Konzerne auf Eng zugekommen, ob sie nicht das auf Lizenz haben können oder war das noch kein Thema?
Wohl war schon Thema. Aber wie es dann genauer gestaltet, die Lizenzierung, das ist immer ein Unterschied, ob man nur so passt, nimm das Patent, mach daraus, was kannst. Oder ob man ja nicht genau sagt, weil zusätzlich zu dem Patent ist ja auch notwendig, dass man die Auslegung der Komponenten da anpasst oder gewisse Durchmesser und alles und dass sie das halt, dass sie halt dann gewisse Entwicklungsunterstützungen auch mitnehmen.
Also es muss alles zusammenpassen.
Ja, genau.
Aber jetzt nochmal zurück zur Wärmepumpe selber. Es gibt ja diese Split-Lösungen, es gibt die Monoblock-Lösungen, wie ihr sie anbietet. Ich glaube, die macht, korrigiert es mich, 70-80% vom Markt aus, zumindest in Österreich, wenn ich da richtig informiert bin. Und es gibt auch die Tiefenbohrungen, die natürlich auch einige Vorteile haben, speziell im Winter.
Also im speziellen Erdwärme.
Erdwärme, genau. Wenn ich ein System so anschaue, ja, ist es dann überhaupt noch sinnvoll, eine Erdwärmepumpe einzubauen? Der Strom ist jetzt um einiges teurer geworden. Spricht noch was dafür für ein anderes System? Seid ihr dabei, auch andere Systeme zu entwickeln? Oder muss man feststellen, dass man eigentlich mit dem Weg, den man bis dato gefahren ist, eigentlich eh passt?
Also man muss sagen, die rein von der Effizienz keine Werte, wenn man sowas ja sieht, weil man hat ja bei Luftwärmepumpe eben auch. Also eine Luftwärmepumpe ist dann besser, wenn man in die Plusgrade ist und ist dann schlechter wie eine Erdreichwärmepumpe, wenn man in die Minusgrade ist. Zumindest bei unserer Wärmepumpe, weil wir eben den Wärmetransport so stark verbessern haben können, dass die zwei Systeme im Prinzip, was jetzt die Jahresarbeitszahl angeht, im Prinzip gleich sind. Also wir können da locker mit anderen Sohle, also Erdreichwärmepumpen, mithalten, was jetzt die Jahresarbeitszahl angeht.
Kannst du da ein Beispiel sagen, wenn ich jetzt eine 13 kW Wärmepumpe hernehme, mit minus 10 Grad Außentemperatur, wie viel Leistung bringt sie dann aus der Wärmepumpe?
Ja, es gibt eben einmal die Leistung, 13 kW Maschine, die hat eben irgendwo 13 kW bei minus 10 Grad. So ist das bemessen, knapp drunter, ich glaube 12,5. Und dann gibt es eben noch den COP. Und der ist stark eben von der Vorlauftemperatur abhängig. Also da gibt es immer A minus 10 wie 35 zum Beispiel, oder 35 Grad Wassertemperatur. Und da haben wir einen COP noch von
A minus 7 wie 35, ja. 3,7.
3,7, genau.
14,55, ja.
Genau. 3,7. Aber viel wichtiger als wir jetzt wirklich den Wert bei minus 10 Grad ist eigentlich übers Jahr gesehen. Weil wenn man es übers Jahr sieht, dann gibt es eben diesen SCOP zum Beispiel. Und jetzt nehmen wir mal, wir sind ja speziell in der Sanierung wird die Wärmepumpe bei uns oft angewendet. Da gibt es dann eben den SCOP bei Hochtemperatur, also bis 55 Grad. Und da haben wir gemessen 4,5. Also im Jahresschnitt bekommt man es 4,5-fache raus, wenn man jetzt einen Heizkörper betreibt, wie man jetzt einen Strom reinsteckt. Natürlich immer abhängig vom System, aber das ist einmal die Normmessung.
Das funktioniert, man kann schon sagen, wenn jetzt in Gegenden, wo es wirklich strenge Winter hat, Da ist jetzt die Luftwärmepumpen, stößt da auch an ihre Grenzen. Das muss man halt dann anschauen, wie weit die Temperaturen runtergehen. Es sind ja gar nicht die Minusgrade das Problem, sondern die Anzahl der Stunden. Wie viele Stunden, dass man Minusgrade hat, das ist. Mhm. Weil eigentlich eine Luftwärmepumpe ist eigentlich eine ideale Heizung für die Übergangszeit. Mhm. Und die Effizienz, was man da gewinnt, wird halt dann der Stromverbrauch für die starken Minusgrade weggebuffert, weil das leider wenige Stunden sind. Eben die Normmessung nach der N14 nach 25, die haben einen Binnstundensatz, nennt man das. Also die haben für Straßburg für jede Außentemperatur eine gewisse Stunde, oder? Mhm. Starten sie halt mit 3-4 Stunden bei minus 10 Grad bei Straßburg und dann geht das hoch halt. Bei minus 9 Grad sind es dann schon 20-30 Stunden. Mhm. Und so wird das eigentlich errechnet. Das ist eigentlich ein Modell, wo man ziemlich nahe an die Praxis rankommt.
Habt ihr im Bereich Erdwärme auch was geplant?
Nein, im Moment nicht. Eigentlich sind wir mit der Luft gefordert, weil in so 3K-Prozess, wo wir eigentlich den Wärmetransport über eine gewisse Strömungsmechanik erhöhen, der ist eigentlich prädestiniert für die Luftwärmepumpen, für Rohwärmetausch. Also mit normalen Plattenwärmetauschen würde der gar nicht viel bringen.
Jetzt nur, weil wir bei denen auch bleiben. Ich habe in der Presse auch einmal gelesen, dass Wärmepumpen, wir haben ja einen riesen Hype. Die Wärmepumpe wird ja momentan als Lösung für alles gesehen. Ja. Wir sind da im Untertal, wo es auch im Winter sehr, sehr kalt sein kann, so wie wir in der Schlamminger Gegend, wo es auch sehr kalt ist. Was ist eigentlich da die Wahrheit? Gehen wir mal davon aus, Extremfall. Wir haben jetzt einmal über 2-3 Tage minus 10 bis minus 20 Grad. Mit was muss ich da rechnen? Ja, was bringt mir so ein Wärmepumpensystem, eine Luftwärmepumpe? Mit welchen Leistungszahlen kann ich da rechnen? Was ist eigentlich so? Natürlich, ich weiß, spielen viele Faktoren da eine Rolle, ja, Hausisolierung etc., aber wie schaut es da aus?
Mal kurz einmal, also wir haben auf der Homepage zum Beispiel auch so das COP-Feld, heißt das, also das haben wir, da haben wir eben ja, im Prinzip so ein Diagramm drin, da wo man sich schnell aussuchen kann, bei der Außentemperatur und bei der Vorlauftemperatur bringe ich dann noch einen gewissen COP zusammen. Und von dem her kann man es abschätzen, aber wie gesagt, also das sind immer, man muss immer einzelne Stunden, wo man, was weiß ich, mit einem COP, wenn man jetzt dann zum Beispiel auf Heizkörper fährt und es hat jetzt irgendwo minus 15 Grad, dann hat man eben einzelne Stunden dabei, wo man halt, keine Ahnung, irgendwo 2,5 oder was fährt, also dass man nur das 2,5-fache rausbringt von dem Strom, was man reinsteckt. Aber wie gesagt, das sind dann einzelne Stunden und die werden dann wieder gegengerechnet mit der Zeit, wo es dann wieder weniger Minusgrade hat. Und ich glaube jetzt eben speziell bei uns, wir sind da im Brixental, der Unternehmensstandort hat auch sehr viele Vorteile gehabt, speziell für uns beim Starten, weil wir wirklich sehr viele Minusgrade haben und die Wärmepumpen genauer auf das optimieren können, wenn es auch Minusgrade hat und starke Minusgrade.
Wie viele Typen habt ihr zurzeit im Programm?
Im Moment haben wir zwei Typen, also 8 kW und 13 kW, eben bezogen eben auf die minus 10 Grad Außentemperatur, weil die Leistung mit der Außentemperatur dann auch abnimmt, oder mit sinkender Außentemperatur abnimmt. Und ja, geplant ist eher, dass wir nur die Leistungsgrößen nach oben erweitern. 8 kW und 13 kW, die passen jetzt dann super, sagen wir jetzt für Ein- und Zweifamiliengebäude und eben auch speziell die 13a für die Sanierung zum Beispiel, wo man, wie gesagt, schon also 90% fast gehen bei uns in die Sanierung.
Beziehungsweise kaskadieren kann man sie
auch. Oder? Kaskadieren kann man es natürlich auch, ja, das ist kein Problem.
Wenn ich jetzt so ein geniales Gerät habe, wie ihr da erfunden habt, mit welchen Kosten muss ich jetzt im Vergleich zu, sage ich einmal, einem herkömmlichen Premium-Hersteller, der am Markt ist, rechnen? Ist das in etwa gleich angesiedelt, teurer, günstiger? Wo bewegt sich euch da im Vergleich?
Gleich, ziemlich genau. Wir orientieren uns auch an die Premium-Hersteller. Mhm. Die Listenpreise sind wir immer im gleichen Bereich. Ja. Mhm.
Und man kann sagen, eigene Produkte sind 100% made in Austria, made in Tirol, oder?
Genau, ja.
Genau.
Ja.
Es ist sogar so, dass eigentlich kann man sagen, alle Lieferanten haben wir auch von europäischen Herstellern oder europäischen Lieferanten, was uns auch bisschen geholfen hat, obwohl das die Situation schwierig ist, aber natürlich, wenn man jetzt Teile von China hat, dann möchte man jetzt gerade in der ganzen Corona-Phase und auch jetzt noch natürlich, wo das bessere Pferd, auf das wir gesetzt haben. Mhm.
Ja. Ihr besteht seit 2019, wie viele Stück an Wärmepumpen habt ihr jetzt schon im Feld? Ungefähr.
Ja, das wären jetzt um die 800 sein. Ja, sowas. Also wir haben letztes Jahr, 2021, haben wir knapp 300 Wärmepumpen rausgeschickt. 2020 waren es, glaube ich, 40 oder was. Dann eben knapp 300, dieses Jahr 1000 und nächstes Jahr 3000.
Und habt ihr da jetzt auch einen Kundendienst schon draußen unterwegs oder wie löst sich das? Macht es der Installateur in der Regel die Inbetriebnahme?
Wir haben ein sehr gutes Fernwartungssystem, muss man sagen. Also das heißt, meistens läuft es so ab, dass der Installateur einfach nur Internet ansteckt und dann begleitet man ihn durch die Inbetriebnahme und das funktioniert wirklich wunderbar und wenn er das zwei, dreimal gemacht hat, dann kann er es selber.
Das heißt, Flo, ihr löst es auch über die Digitalisierung. Seid ihr da kompatibel mit verschiedenen Herstellern, die draußen unterwegs sind, was die Hausleittechnik betrifft?
Ja, natürlich. Es gibt eben die Standardprotokolle Modbus TCP, Modbus TCP, Modbus RTU.
Ist alles schon eingebunden. Ja, Matthias, war eigentlich sehr spannend heute Tag.
Ja, ja, also ich muss sagen, es überrascht mich immer wieder. Und Wahnsinn, was ihr da geleistet habt. Das muss natürlich auch, ihr habt sicher Familien beide, auch für die sehr anstrengend sein, wenn ihr da halt so auf einem Erfolgsweg seid, seid ihr wahrscheinlich mehr in der Firma als wie daheim.
Ja.
Dass die Partner, dass die Familie da überhaupt mitspielt, so muss man sagen.
Familie, aber die Partnerin spielt. Nein, glaube ich, spielen schon noch mit, aber.
Das passt schon.
Man kann das schon sagen.
Machen wir es einer, gut zu reden.
Aber wir sind Grenzgänger.
Florian, darf man wissen, wie alt du bist?
Ich bin 38 Jahre.
Und du, Flo?
Ich bin 29.
Also unglaublich, welcher Dynamik in dem jungen Team 3 ist. Das macht wirklich Hoffnung, muss ich sagen. Ich
glaube, da können wir noch, oder wir werden noch viel in Zukunft hören von dem Unternehmen.
Das denke ich auch. Ich habe auch zum Schluss noch ein paar Fragen zusammengestellt, was wir bitte aus dem tiefsten Bauch, aus dem Herzen aus beantworten. Seid ihr bereit?
Bitte.
Also ich fange einmal mit dem Florian jetzt an, mit den Eltern. Ja. Florian, folgendes. Woher sollte künftig der Strom kommen?
Sollte eigentlich schon für Windkraft wahrscheinlich. Für Windkraft und im Speicherkraftwerk zum Buffern, ja.
An den Flo Herz, der Wirtschaftsstandort Tirol ist als Produzent?
Manchmal bürokratisch aufwendig. Aber auf jeden Fall, also natürlich hat man einen Vorteil mit den Mitarbeitern, wenn man halt weiß, dass das dann passt.
Das ist in keiner Heimat, muss man dazu sagen.
Ja, und also bei uns gibt es ja den Spruch auf der Homepage irgendwo, wir entwickeln, wo andere nur testen. Ja, genau, also das ist tatsächlich so.
Florian, und der Lambda Wärmepumpen, taugt mir am besten das?
Dass wir ihn ständig weiterentwickeln, ja.
Und an dich, Flo, mein persönliches Haus, wenn ich heute Häusl bauen darf, dazu ausschauen. Welcher Heizsystem darfst du da rein?
Ja, natürlich eine Lambda-Wärmepumpe.
Und kombiniert?
Mit PV-Anlage natürlich.
Ja.
Fußbodenheizung ist sowieso Standard. Und energetisch gut gedämmt.
Mit der BRW-Hydraulik.
Ich muss wirklich sagen, es war sehr erfrischend. Wir haben uns heute den Weg gemacht. Es war mir heute echt eine Freude, Matthias, auch, dass du das mitgestaltet hast, dass wir da reingekommen sind. Gell?
Danke, dass du mich mitgenommen hast.
Ja, in Zukunft wird mich auch der Matthias ab und zu begleiten. Man muss die Jugend zulassen. Ich danke euch recht schön. Unsere F&F aus dem Tiroler Untertal. Ich glaube, ich kann sagen, für sehr, sehr viele, auch Partner, die ich inzwischen kenne, wir sind echt stolz und dankbar, dass ihr Teil des Klimawandels seid, ja, und dass wir ihn halt so kennenlernen durften, wie ich mir ihn ehrlich vorgestellt habe, also bodenständig, einfach wissend, was ihr derzeit wünscht, ein viel Kraft, Gesundheit für die Zukunft und dass wir noch viel von euch hören. Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Ja, danke. Ja.
Das war ein Installateur TV Podcast mit Herbert Bachler. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.